Ja, lieber Herr Kops, meine sehr verehrten Damen und Herren, Chance oder Hemmnis, das ist so ein Antagonismus. Ich glaube, man kann das ganz gut auflösen. Für unsere Seite, das will ich schon mal vorwegnehmen, es ist, glaube ich, in erster Linie eine Chance. Es gibt bestimmte Gefahrenrisiken, die will ich gerne skizzieren. Ich habe gehört, das ist heute Morgen schon mal kurz angesprochen worden. Ich selber habe aber die Erfahrung, dass Begriffe immer noch ein bisschen durcheinander schwirren. Connected TV, hybrides Fernsehen, Smart TV und dann noch HBBTV. All diese Begriffe, die werden als Synonym verwendet für das Zusammenwachsen von klassischem Fernsehen mit dem Netz auf ein und demselben Bildschirm. Deshalb will ich ganz zu Beginn nochmal die Begriffe klarstellen, damit wir auch wissen, wenn ich von Connected TV rede, über was wir eigentlich reden. Und wir verstehen Connected TV als ein echtes Zusammenwachsen zwischen linearem Fernsehen und Internet. Und technisch bezeichnet man das auch mit dem Fachbegriff hybrides Fernsehen. Und auf dem Markt gibt es heute schon eine große Vielfalt von hybriden Endgeräten. Das können zum einen Fernsehgeräte sein, die bereits einen integrierten Internetanschluss haben. Das können aber auch normale Fernsehgeräte sein, die über eine Set-Top-Box, über eine Spielekonsole oder über den Blu-ray-Player zu einem hybriden Empfangsgerät aufgerüstet werden. Technisch kann man diese Internetdienste mit dem Rundfunksignal dann noch so verknüpfen, dass der Zuschauer, wenn er beim Umschalten vom einen auf das andere automatisch dann auch vom Fernsehangebot auf die dazugehörenden nonlinearen Telemedienangebote kommt. Und dann spricht man von HBBTV. Das bedeutet also ganz konkret zum Beispiel, wenn Sie eine Meldung aus der Fernsehsendung, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, können Sie mit der sogenannten Red-Button-Funktion mit einem Klick auf das zugehörige News-Archiv zugreifen und im Online-Angebot auf tagesschau.de, wenn es sich zum Beispiel um die ARD-Tagesschau handelt, die Sie gerade angeschaut haben. Ganz kurz noch, Smart TV. Im Handel werden zum Teil Smart TV-Geräte angeboten. In aller Regel sind das Geräte, die einen USB-Anschluss haben. Dann kann man damit zwar Fotos, Videos oder Filme anschauen, aber es fehlt bei all diesen Geräten der Internetanschluss. Deshalb auch aus meiner Sicht nicht wirklich Connected TV. Und wenn man dann noch den Blick auf Europa und die Europäische Kommission nimmt, dann sieht man, dass dort ein etwas weiterer Begriff Connected TV verwendet wird. Die Kommission bezieht nämlich in ihrem Grünbuch Konvergenz bereits die sogenannten Second Screen Szenarien in die Betrachtung mit ein. Wenn man diesen technischen Aufriss sieht, dann hat man damit eigentlich auch bereits umrissen, welche Bedeutung Connected TV für uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat. Sie bietet für uns die große Chance, unsere Angebote für alle Nutzer, und zwar alle Angebote, vor allem aber für ein jüngeres Publikum noch attraktiver zu machen und zu gestalten. Die Zuschauer schätzen bei Connected TV vor allem die Möglichkeit, auf dem großen Fernsehschirm neben unserem normalen Fernsehprogramm auch vertiefende Online-Angebote anschauen und nutzen zu können. Und wie gesagt, mit der Red-Button-Funktion bieten wir hier auch eine deutlich komfortablere Version unseres Teletextes an. Ich habe das hier auf der Chart mal eingeblendet. Wir haben zudem einen HBBTV-IPG, mit dem man relativ einfach in den Angeboten der gesamten ARD-Familie navigieren kann. Für die jüngeren Zuschauer ist vor allem aber die zeitversetzte Nutzung von herausragender Bedeutung. Wir arbeiten deshalb auch daran, unsere EPGs, die wir für das lineare Programm schon haben, mit den Mediatheken zu verschmelzen. Und das könnte dann am Ende so aussehen, dass man über den Programmführer auf die gesamte ARD-Sendefamilie zugreifen kann, auf die ganzen Telemedienangebote, aber eben auch auf unsere Mediatheken. Man könnte dann eben über diesen EPG auch bequem durch verpasste Sendungen scrollen und dann mit einem Klick auf der Fernbedienung relativ komfortabel die verpasste Sendung aufrufen. Das alles muss man sehen, das ist vor allem für die Zuschauer sehr wichtig, auf dem großen Bildschirm in HD-Qualität und auch in gewohnter Leanback und entspannter Atmosphäre. Wir wollen aber nicht nur unsere Mediatheken über Connected TV auf den großen Bildschirm bringen, sondern über eine weitere Funktion auch eine Verbindung mit dem Second Screen herstellen. Wir denken also hier auch schon etwas weiter. Was hier momentan noch fehlt, ist die nahtlose technische Verschmelzung zwischen Programm und Zusatzinhalten, also die Kommunikation zwischen Fernsehgerät und dem Second Screen. Wir stehen hier noch am Anfang der Entwicklung, aber man könnte hier durchaus bereits von Connected TV 02 reden. Das Institut für Rundfunktechnik hat dazu eine Lösung entwickelt, mit der sich HBBTV-Anwendungen über den Second Screen fernsteuern lassen oder bestimmte Informationen vom Anbieter über die Internetverbindung dann auf den Second Screen gepusht werden. Das erlaubt dann virtuell sowas wie ein gemeinsames Fernseherlebnis. Und Sie können sich das ungefähr so vorstellen, dass Sie hier in Köln sich eine Fernsehsendung anschauen und dazu einen Link über Facebook posten, über Ihr Second Screen Gerät an Freunde und Bekannte in Berlin oder wo auch immer, die das Posting dann aufrufen und mit so einem Barcode, wie wir das hier eingeblendet haben, gleichzeitig wieder über Ihr Second Screen mit dem Connected TV Gerät in Verbindung treten und dann eben auch die gleiche Sendung über den Second Screen aufrufen, und dann hätte das sowas wie ein virtuelles gemeinsames Fernseherlebnis über große Verbindungen hinweg. Wir stehen also, wenn man sich diese Entwicklungen anschaut, mit Connected TV für uns noch am Anfang der Entwicklung und sehen, dass uns da sehr viele Möglichkeiten offen stehen, mit unseren Zuschauern und Nutzern in einem ganz anderen Umfeld und nochmal mit einer ganz anderen Intensität in Kontakt zu treten. Ich komme zu den regulatorischen Herausforderungen, und damit will ich jetzt nicht unbedingt Hemmnisse für uns beschreiben, aber jedenfalls Gefahren und Risiken, die einer Lösung zugeführt werden müssen. Und zwar sind es folgende Felder. Wir haben momentan unterschiedliche inhaltliche Regulierungsvorgaben für Jugendschutz, Schutz der Menschenwürde und die Werbung für klassische Fernsehangebote und reine Internetangebote. Dazwischen gibt es dann noch die Telemedien. Alle diese Angebote treffen sich aber jetzt bei Connected TV auf einem Schirm. Der diskriminierungsfreie Zugang und die Auffindbarkeit unserer Angebote in diesem neuen Umfeld sind ein wichtiges Thema. Und ganz zum Schluss, ohne darauf vertieft einzugehen, möchte ich noch den Schutz der Integrität unseres Sendesignals und den Datenschutz ansprechen. Bei Connected TV wird der Nutzer, ich hatte es gerade geschildert, sind unterschiedlich regulierte Inhalte auf einem Schirm zugänglich, und der Nutzer kann gar nicht immer erkennen, sind das jetzt Rundfunkinhalte, die ich mir da anschaue, oder sind das audiovisuelle Inhalte aus dem Netz. heute vielleicht noch deutlicher, aber die Zukunft, die sich da abzeichnet, sind es ja eine viel stärkere auch inhaltliche Verschränkung. Das heißt, es wird für den Nutzer auch in Zukunft immer schwieriger werden. Und noch weniger würde für den Nutzer wirklich bewusst sein, dass diese Inhalte auch ganz unterschiedlichen Regelungen unterliegen. Und damit stellen sich für uns zwei Fragen, nämlich zum einen, wie kann sichergestellt werden, dass unser Publikum auch in einem hybriden Fernsehumfeld den Schutz zum Beispiel vor problematischen Inhalten bekommt, den es beim klassischen Fernsehen gewohnt ist und erwartet. Und die weitere Frage, welche Maßnahmen sind erforderlich, um zu verhindern, dass diese unterschiedlichen Regulierungen zwischen den verschiedenen Wettbewerbern und Anbietern zu Marktverzerrungen führen. Ich will das Beispiel ganz kurz illustrieren. Audiovisuelle Inhalte bei Spiegel Online oder Bild.de fallen weder unter die Regulierung der sogenannten audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie noch unter die E-Commerce-Richtlinie. Und auch bei uns werden sie inhaltlich nicht von den Regelungen für die Telemedien erfasst. Aber, das kann man sich fragen, ist es tatsächlich fair, zum Beispiel gegenüber kommerziellen Rundfunkveranstaltern, wenn diese nun auf demselben Fernsehschirm Werbebeschränkungen unterliegen, die diesen audiovisuellen Angeboten der Verleger nicht auferlegt sind? Und eine weitere Frage zum Jugendschutz. Wie können wir sicherstellen, dass für die Eltern nach wie vor grundsätzlich einigermaßen einheitliche Jugendschutzstandards über den Fernsehschirm angeboten werden? Auf diese Fragen gibt es keine leichten Antworten. Ich glaube, am leichtesten dürfte noch zu regeln sein, die Forderung der kommerziellen Veranstalter umzusetzen. Die sagen, aufgrund dieser Entwicklungen müssen die quantitativen Werbebeschränkungen auch für unsere linearen Angebote abgeschafft werden. Ich will aber auch gleich sagen, dass es sich beim Jugendschutz wesentlich schwieriger darstellt. Da stellt sich nämlich tatsächlich die Frage, ob künftig auch Akteure, die bislang ohne besondere Jugendschutzauflagen im Netz unterwegs waren, nun denselben Vorgaben unterworfen werden sollen, wie sie etwa für das Fernsehen gelten. Und ich kann da nur sagen, der Entwurf und die öffentliche Diskussion zum 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, das war der gescheiterte dann Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der hat dazu einen ganz guten Vorgeschmack auf diese Debatte geliefert. Ein zweites Problemfeld für uns ist, wie kann für Inhalteanbieter und die Nutzer ein diskriminierungsfreier Zugang gesichert werden. Die Endgerätehersteller bieten heute fast alle proprietäre Portale an, über die sie dann die Angebote zugänglich machen. Und damit besteht eben auch die Gefahr, dass sich der jeweilige Endgerätehersteller und Portalanbieter über eine solche Schlüsselposition Wettbewerbsvorteile verschafft, indem eigene Angebote einfach bevorzugt dargestellt wird oder andere Angebote möglicherweise ganz vom Portal ausgeschlossen werden oder jedenfalls nur schwer Zugang haben. Unter dem Stichwort diskriminierungsfreier Zugang geht es also darum, die Ausnutzung von Gatekeeper-Positionen zwischen Inhalteanbietern und Nutzern zu verhindern und damit letztendlich auch in diesem Bereich um Gewährleistung von Angebots- und Meinungsvielfalt. Wir haben hier im Rundfunkstaatsvertrag für die heutigen Plattformen bereits entsprechende Vorgaben für Plattformanbieter. Die sind gehalten, Rundfunk und vergleichbare Telemedien diskriminierungsfrei zu verbreiten. Aber die Frage, gelten diese Regeln eben auch für die neuen Player, die Endgeräteansteller mit ihren Portalen? Und die Fragestellung macht schon deutlich, dass diese Frage zumindest unklar ist. Ich bin der Auffassung, dass die betreffenden Regeln, die wir dazu im Rundfunkstaatsvertrag haben, nicht auf Endgerätehersteller und ihre Portale Anwendung finden. Und gleichfalls finden zum Beispiel diese Regeln auch nicht Anwendung auf reine Programmplattformen, wie wir sie etwa mit Satu haben. Damit sind wichtige Zugangssicherungen aktuell auf Portale und TV-Gerätehersteller und reine Programmplattformanbieter nicht anwendbar. Neben dem diskriminierungsfreien Zugang überhaupt zu diesen Portalen spielt aber künftig auch die Frage der Auffindbarkeit unserer Angebote auf diesen Portalseiten eine herausragende Rolle, denn diese Portalbetreiber haben genau wie die herkömmlichen Plattformanbieter einen großen Einfluss darauf, wie die Portalseite aussieht und damit auch einen großen Einfluss darauf, wie und ob Inhalte vom Nutzer überhaupt gefunden werden können. Portalbetreiber bestimmen nämlich die Startseite des Nutzerbildschirms und sie bestimmen ferner die Voreinstellungen in den Programmlisten und die Reihenfolge, in welcher die Applikationen dann auf den Portalen angeordnet sind. Deshalb stellt sich für uns auch hier die Frage, wie für die Zukunft sichergestellt werden kann, dass vor allem, ich sage jetzt mal, gebührenfinanzierte oder beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote in dieser Welt vom Nutzer überhaupt noch schnell und einfach gefunden werden können. Hier will ich einen Blick über den nationalen Tellerrand machen. Im Vereinigten Königreich gibt es dazu nämlich bereits Lösungsansätze. Statt von Auffindbarkeit spricht man dort von Due Prominence, finde ich ganz bezeichnenden Begriff. Und ähnlich wie bei uns ist auch im Vereinigten Königreich der Ansatz, die bereits bestehenden Zugangsregeln, die dort bestehen, im Communications Act für elektronische EPGs auf alle sogenannten Significant Content Gateways zu erweitern. Solche Gateways würden nach den derzeitigen Vorstellungen alle Rundfunk- und IPTV-Plattformen und alle hybriden TV-Geräten einbeziehen. Und nach einer Studie von Foster und Broaden für die BBC können sich künftig zum Beispiel auch App-Stores mit audiovisuellen Inhalten zu solchen Significant Gateways entwickeln, mit der Folge, dass, wenn das der Fall wäre, auch diese dann von den Due Prominence-Regeln erfasst sein sollen. Nicht erfassen will man dort jedenfalls derzeit reine Internet-Service-Provider und die Begründung dafür durchaus nachvollziehbar. Sie üben kaum oder keine Kontrolle über die Inhalte aus, die von ihnen verbreitet werden. Im Übrigen sollen auch Suchmaschinen und soziale Netzwerke nicht geregelt werden. Ich finde, das ist ein recht pragmatischer und zielführender Ansatz und auch wir in Deutschland sollten bei der Überarbeitung unserer bestehenden Plattformregulierungsregelungen auf vergleichbare, flexible, must-be-found-Regeln hinwirken. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz eine Brücke zum Stichwort Netzneutralität schlagen. Dieses Stichwort ist zurzeit vor allem mit der geplanten Veränderung der Internettarife der Deutschen Telekom in die öffentliche Diskussion geraten und absehbar soll ja hier möglicherweise auch es erste regulatorische Maßnahmen geben. Ich spreche das deshalb an und hier schließt sich der Kreis zu unserem Thema, weil die meisten Netzbetreiber heute vertikal integrierte Unternehmen sind. Sie sind also bei weitem nicht mehr nur Anbieter von Netzinfrastrukturen, sondern sie sind eben auch Inhalteanbieter. Und damit besteht auch hier die Gefahr, dass diese Infrastrukturanbieter ihre eigenen Inhalte über sogenannte Managed Services bevorzugen oder möglicherweise Inhalte Dritter benachteiligen. Das ist ja auch eine der großen Diskussionen, die im Zusammenhang mit dem Telekom-Angebot Entertain gerade geführt werden. Auch wenn man diese Entwicklungen sieht, scheint es mir notwendig, eine Anpassung der rundfunkrechtlichen Regelungen vorzunehmen. Ich möchte noch kurz auf den Schutz der Integrität unseres Sendesignals eingehen. Connected TV berührt auch hier Fragen, wie wir in Zukunft unsere Signalintegrität schützen können, weil es proprietäre Softwareimplementierungen gibt, die eben ohne weiteres eine Überblendung unserer Inhalte derzeit vor allem, ist auch schon gang und gäbe, mit Werbebotschaften ermöglichen. Und ich muss Ihnen das nicht erklären, aber damit machen sich eben Dritte unsere Inhalte zu ihren eigenen Zwecken kommerziell nutzbar. Da Endgeräte nicht unter den Plattformbegriff des Rundfunkstaatsvertrags fallen, helfen auch hier die dort für die Plattformen bestehenden Schutzmechanismen nicht weiter. Für Plattformen haben wir nämlich bereits im Rundfunkstaatsvertrag ein sogenanntes Veränderungs- und auch ein sogenanntes Vermarktungsverbot. Ich will nur ganz kurz ansprechen, auch das Urheberrecht hilft uns hier nicht weiter, weil ich schon gesagt habe, es handelt sich hier um Überblendungen und das Leistungsschutzrecht der Sendeunternehmen bietet eben nur Schutz bei echten Eingriffen in das Signal. Das Signal bleibt aber hier unverändert. Und nur zur Abrundung, auch über das Markenrecht und das UWG kommen wir hier nicht wirklich zu zufriedenstellenden Lösungen, geschweige denn zur notwendigen Rechtssicherheit. Ich habe im Tagungsprogramm gesehen, dass Sie sich heute Morgen bereits intensiv mit Big Data, das ja im Prinzip heute der Inhalt von sehr vielen Geschäftsmodellen ist, befasst haben. Ich will dazu nur sagen, für uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk spielt dieses Big Data-Geschäft naturgemäß keine große Rolle. Für uns steht vielmehr fest, dass der Nutzer und der Zuschauer auch bei den hybriden Endgeräten den Datenschutz erhalten muss und so gesichert sein muss, wie er das heute bereits aus seinem normalen Umfeld kennt. Wir meinen auch, dass Endgerätehersteller verpflichtet sind, zumindest die datenschutzrechtlichen Mindestanforderungen aus dem Telemediengesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten. Dazu bedarf es aber aus meiner Sicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen noch weiterer Konkretisierungen. Wir sehen, dass sich aus der rapiden Entwicklung des hybriden Fernsehens eine ganze Reihe von Problemen ableitet, die nicht alle durch Absprachen unter den Stakeholdern oder mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen gelöst werden können. Wir brauchen in Zukunft, um in diesem Feld uns rechtssicher weiterbewegen und weiterzuentwickeln zu können, eine, ich sage das auch ganz bewusst, flexible Anpassung der bestehenden Rahmenbedingungen und zwar sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. die europäischen Institutionen, alle voran die Europäische Kommission, hat diesen Diskussionsprozess bereits aufgegriffen mit dem sogenannten Grünbuch Konvergenz. Da wird gerade aktuell ein Konsultationsverfahren durchgeführt, in dem interessierte Kreise die Möglichkeit haben, dort sich zu bestimmten Themenfeldern zu äußern. Und das Grünbuch greift bei diesen Fragestellungen eine ganze Reihe von Grundgedanken auf, an die wir mit unseren geschilderten Anliegen hier sehr gut anknüpfen können. Ausgeklammert wird dort aus der Diskussion lediglich das Urheberrecht. Die Konsultation zum Grünbuch läuft bis Ende August diesen Jahres. Ob dann daraus in Anbetracht der nächsten Jahr kommenden Europawahlen tatsächlich noch konkrete Gesetzgebungsverfahren folgen werden, das bleibt abzuwarten. Aber jedenfalls, meine ich, bringt der Diskussionsprozess hier schon eine größere Aufmerksamkeit für die Themen. Ganz herzlichen Dank.